Das tut richtig gut, heute Morgen hier zu sein und jetzt auch ohne Maske hier zu stehen. Es hat manchmal doch was Gutes, wenn man predigt oder so im Lobpreis ist und darf man plötzlich hier vorne stehen und sich wieder so richtig frei fühlen. Aber wir haben ja Freiheit in Jesus und deswegen sind wir froh, dass wir heute bei euch auch hier sein können, dass ihr diese Freiheit genauso habt. Hoffe ich zumindest. Wir haben gerade gehört, hoffen, warten, vertrauen. So Hoffnung ist ja das, was man immer bewahren sollte bis ganz ans Ende. Und ich glaube auch, dass wir das machen, weil unsere Hoffnung ist auf dem, der ewig ist. Und von dem möchte ich auch wieder einiges weitergeben, auch an die, die uns jetzt am Livestream mit anschauen, anhören. Diejenigen, die mich noch nicht kennen vielleicht, Eberhard heiße ich, Ebi nennt man mich überall. Nachname könnt ihr gleich vergessen, können sowieso nicht alle aussprechen. Das ist bei mir schon in der Schule so gewesen. Der Lehrer kam rein, hat die Liste angeschaut und dann kam er zu mir. Gut, Eberhard ist ja so ein alter deutscher Name, den konnte er noch. Aber mit dem Nachnamen, das war so etwas schwierig. Dutschus spricht man es aus, aber es schreibt sich etwas anders. Und dann hat er gefragt, wer ist denn das? Und alle haben schon gelacht und dann habe ich halt gesagt, das bin ich. Und dann habe ich es ihm erklärt, wie man das ausspricht. Und so war das halt. So geht mir es oft immer noch. Aber das ist ja so, das ist ja nur auf dem Papier. Ja. Das Wichtige ist in uns drin und von dem, was in uns drin ist und was wir tun, auch dort in der Ostukraine oder in der Ukraine, möchte ich berichten. Die 35 Minuten, die ich habe, schaue ich mal, wie ich das jetzt alles reinkriege, berichten und noch predigen. Das ist meistens so fast unmöglich in so einer Zeit. Aber wir versuchen das einfach mal alles so reinzupacken. Ich werde versuchen, auch keinen Weltrekord im Schnellreden zu brechen. Das passiert bei mir manchmal dann, wenn ich komme und habe dann so die deutschen Gewohnheiten, wie lang der Gottesdienst geht, die ja bei uns schon etwas anders sind. Aber auch bei euch geht er ja normalerweise auch recht normal lang. Ist halt in den Corona-Zeiten alles gekürzt worden etwas, aber gut ist ja eins zu wissen, dass Gott sich in nichts kürzen lässt. Dem Gott, dem wir vertrauen, dem können wir vertrauen, dass er weiß, was er alles macht, dass er alles richtig macht. Ich gehe jetzt einfach mal rein, ich gebe euch etwas an Infos mit von dem, was wir machen, was so in der letzten Zeit passiert ist, bei uns dort in der Ukraine. Wir sind ja mittlerweile jetzt 22 Jahre dort als Gemeinde Gottes Deutschland, Missionare in der Ukraine in der Gemeinde Gottes. So aktuelle Infos, das sieht man zwar ganz schlecht, aber meine Frau sitzt ja da drüben. Wenn ihr sie noch mal live sehen wollt, könnt ihr einfach hingehen, sie anschauen. Die schöne Frau, die ich habe. Wie lange sind wir zusammen? Da muss man schon immer rechnen. Sind wir 27 Jahre, wird es dieses Jahr. In kurzer Zeit haben wir unseren 27. Hochzeitstag. Das ist gut. Es werden noch ein paar mehr, wenn wir noch weiter hier auf der Erde sind, wenn Jesus nicht bald wiederkommt und wir noch am Leben sind, und dann werden es noch mehr Jahre. Also wir sind dort tätig, in der Ostukraine meistens. Ich bin ja dort neben Mann mit Frau. Unsere Kinder sind ja mittlerweile auch erwachsen. Die eine ist verheiratet. Wir haben jetzt seit 4 Jahren auch unsere Enkelin, also Opa und Oma. Finde ich immer toll. Es gibt manche, die mit 60 immer noch sagen, sie wollen es nicht, dass man Opa nennt oder Oma. Aber ich finde es ganz toll. Ich bin auch noch keine 60. Ich war 50, als ich Opa wurde. Und das fand ich richtig toll. Und wenn die Enkelin mal vorbeikommt, haben wir viel Spaß. Allerdings tut dann nachher mein Rücken etwas weh. Nach 10 Tagen Enkelin rumtragen, rumschleifen, ins Auto setzen, wieder rausholen, war das dann wieder etwas schwieriger mit dem Rücken. Aber das ist so nur nebenbei, die Nebenwirkungen. Viel Freude, manchmal auch Leid. Also dort in der Ukraine, wo wir auch eine Gemeinde leiten, das ist ganz am Schluss dieses Berichts, unsere Lokalgemeinde. Ich bin ja Regionalleiter oder Bischof, wie man das bei uns sagt. Mittlerweile sind es 24 Gemeinden, die ich zu betreuen habe bei uns in der Region, oder wir, habe ich extra geschrieben, weil meine Frau ist eigentlich immer dabei. Das ist so ein Motto, ein Lebensmotto, das ich auch ganz wichtig finde, ganz besonders, wenn du im Dienst bist, aber ich glaube eigentlich immer, wenn es möglich ist. Mann und Frau gehören zusammen und deswegen ist es gut, dass meine Frau immer mit dabei ist, wenn das möglich ist. Wir sind immer miteinander unterwegs. Ich habe das aufgeschrieben, einfach ganz kurz, was ich hier reingepackt habe in den Bericht. Die besonders guten, positiven Momente, weil in so einer Zeit, ja, wo viele über das Negative auch ständig reden, dann gibt es negative Erlebnisse, Krankheiten und jemand stirbt auch und ist weg. Und für die Menschen ist es ganz, ganz schwer, in dieser Zeit es auch zu verarbeiten. Möchte ich mehr von den positiven Momenten reden, auch in dem Dienst. Einsetzung von neuen Pastoren, Einweihung, Gemeindegebäude, besondere Gemeindebesuche. Ich habe da zwei Bilder mal reingesteckt. Ich erkläre das dann auch kurz, was da so besonders war an diesem Gemeindebesuch, Gottesdienst, regionale Jugendkonferenz. Also bei uns ist es im Moment etwas lockerer, als wie es hier ist. Wir können uns eigentlich schon wieder versammeln und auch dürfen uns sogar ohne Maske reinsetzen. Also wir sind ein bisschen voraus. Versuchen uns aber auch so weit wie möglich noch an die Regelungen zu halten, weil das sollte man schon so gut wie möglich machen. Dann so ein Teenie-Jugendabend, den wir organisiert haben. Ein Ausflug mit den Pastoren-Ehepaaren an den See, das hatten wir vor kurzem, haben wir organisiert. Und dann halt unsere Lokalgemeinde, in der wir tätig sind. Seht ihr einfach ein paar Bilder jetzt. Halt, es geht manchmal zu schnell. Wenn jemand den letzten Rundbrief gelesen hat von uns, der ihm, glaube ich, im April rauskam, da habt ihr schon was von dem Pastor Juri gehört. Ein Pastor, der ganz nah an der Frontlinie ist. Also wir wohnen ja 50, 60 Kilometer von der Frontlinie weg in der Ostukraine. Und Gott sei Dank ist es bei uns eigentlich jetzt schon seit 2015 ruhig. Aber wenn wir dann diese Gemeinden besuchen an der Frontlinie, dann kann es schon passieren, dass du mal aus dem Auto aussteigst gerade und dann hörst du, wo wieder irgendwas fliegt und wo es knallt, weil dort immer wieder geschossen wird. Die leben bei uns eigentlich in Slawiansk, aber die haben dort eine Gemeinde und fahren dort immer hin, übers Wochenende und ganz nah direkt dran. Wir waren dort, ich habe ihn im Februar als Pastor offiziell eingesetzt, ordiniert in der Gemeinde. Und das war dann so, das habe ich auch berichtet. Wir kamen dorthin und da war es halt kalt. Bei uns ist es ja auch recht kalt immer noch im Winter. Es war zwar dieses Jahr nur so um die minus 20 Grad, hatten zwischendurch noch minus 25 Grad. Früher war es dann minus 30 noch. Es ist jetzt eigentlich schon etwas wärmer geworden. Aber wir kamen dorthin, wir sind da 2 Stunden unterwegs gewesen dorthin, 2,5 über mittlerweile schon relativ gute Straßen. Und dann kamen wir dorthin in das Gebäude, das wir anmieten. Betonwände, Betonboden, nichts isoliert, keine Heizung an. Also das war so gerade etwas über 0 Grad, als wir da reinkamen. Zu Ende des Gottesdienstes war es vielleicht um die 8 Grad, 8 bis 10 Grad. Wir hatten zum Glück auch noch eine Jacke mitgenommen und hatten uns schon relativ gutes Schuhwerk angezogen. Aber es war richtig kalt in dem Gottesdienst. Wir waren froh, als er dann auch nach rund 2 Stunden vorbei war, der Gottesdienst. Aber das sind Menschen, die halt ihren Einsatz bringen. Ja, und das schätzen wir auch ganz hoch. Jetzt muss ich mal gucken, dass irgendwelche Bilder aufkommen. Da habe ich ihn gerade eingesetzt. Ihr seht ja alle in Jacken dick eingepackt. Ja gut, bei so einer Temperatur ist es halt so. Da kannst du nicht im Hemd dastehen oder vielleicht im T-Shirt. Das wäre dann etwas verwegen gewesen. Wir schätzen das sehr. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass solche Menschen solchen Einsatz auch bringen. Du siehst die Liebe Gottes in ihren Herzen zu den Menschen, die dort sind. Und jetzt das nächste Bild ist, glaube ich, von dem Gottesdienst. Da hat man sich eigentlich gewundert, dass die Leute überhaupt kommen in den Gottesdienst, ja, wenn es so kalt ist. Uns waren da, die haben auch viele Kinder noch gehabt, die waren schon weg. So 15, 20 Kinder waren auch dabei. Also das sind Momente in einem Dienst, auch wo ich sagen muss, das sind Helden für mich, die dort auch in dem Gebiet an der Frontlinie sind, die ihren Dienst tun, die ihren Einsatz bringen. Und wenn wir dann hinkommen, du bist ja dann der Regionalbischof und alle freuen sich, dass du kommst und wollen hören, was du zu sagen hast und zu predigen hast und so weiter. Ich fühle mich dann eigentlich nicht unbedingt als derjenige, der so viel zu sagen hat. Aber sie erwarten es halt, ja, und man bereitet sich vor. Aber ich sage, Herr, ich bin dankbar für solche Menschen, die diesen Dienst tun. Und es macht dich auch irgendwo wieder demütig, ja, zu sehen, dass es diese Menschen gibt, diese Diener Gottes, die vollen Einsatz bringen an diesen Orten. Das sind halt so Leute, wo wir sagen, Mensch, die brauchen auch unser Gebet. Deswegen, wenn ihr mal euch daran erinnert, Pastor Juri und seine Frau, betet einfach dafür, dass sie weitermachen, weil das ist wirklich nicht einfach. Jetzt kommt so einer unserer Gemeinde besuchen. Also seit Januar haben wir 10 Gemeinden besucht in der Region. Also ich versuche eigentlich jeden Monat 1-2 Gemeinden zu besuchen. Und jetzt waren wir, das war unser letzter Besuch, da war es richtig heiß. Also wir hatten gerade schon so um die 30 Grad, 33 Grad ist jetzt diese Woche. Bei uns in Slawiansk auch. Das sieht man jetzt leider auch nicht so gut. Wenn das Licht ein bisschen weniger wäre, wäre natürlich besser. Pastor André und seine Frau Natascha. Warum habe ich das Bild jetzt erstmal reingestellt? Und dann sieht man vielleicht das Bild noch, wo wir dann im Gottesdienst gehalten haben. Ich erkläre es kurz. Der Jürgen hat auch gesagt, irgendwas auch Ermutigendes und einfach das, was er erlebt und so. Es ist eine der Familien, die Covid auch selbst erlebt haben. Ganz stark, die haben 9 Pflegekinder in ihrer Familie. Und ihre Eltern sind jetzt vor rund einem Monat auch an den Folgen von dieser Krankheit gestorben, beide. Waren natürlich schon über 70, aber halt die Folgen haben es halt so weit gebracht, dass sie innerhalb von einer Woche erst der Vater und die Mutter von ihr gestorben sind. Das war natürlich heftig. Sie waren beide auch krank, von den Kindern auch krank, und sie hat es wirklich gerade noch so geschafft. Also sie war ganz, ganz schwach. Sobald sie aber wieder fit, so einigermaßen fit waren und dann den Negativtest und sie ist vorbei. Er war dann nach einem Monat bei unserer Jugendkonferenz, hat er die Kids gebracht, wieder unterwegs, tun auch wieder in den Dienst, und das sind auch für mich Helden, die weitermachen und nicht aufgeben und sagen, Mensch Herr, warum passiert das mit uns? Ja, das sind so manchmal so die Fragen, das ist auch an uns alle und auch an die, die uns jetzt im Livestream schauen wahrscheinlich. Es gibt Dinge in unserem Leben, wo wir sagen, warum passiert das jetzt gerade mir? Warum eigentlich? Ich versuche, meinen Einsatz zu bringen, so gut wie möglich zu leben, Gutes zu tun, richtig zu leben, sauber zu leben. Und dann passieren Dinge unerwartet, wo man sagt, Mensch, warum muss das jetzt passieren? Wir haben ihnen so gut wie möglich geholfen, auch finanziell. Haben geschaut, dass wir sie unterstützen auch, damit sie auch da wieder rauskommen, weil wenn du dich in der Ukraine behandeln lassen musst, das ist nicht so wie in Deutschland. Also wenn ihr euch in Deutschland beschwert, dass da die 5 Euro Zuzahlung gibt, in der Ukraine muss man dann alles bezahlen. Ob das die Medikamente sind oder Operationen, musst du alles bezahlen. Und das geht dann halt schon kräftig ins Geld. Die haben wirklich viel bezahlen müssen für Behandlung, und wir haben sie so gut wie möglich unterstützt. Und dann waren wir für einige Wochen bei ihnen dort. Wie gesagt, 9 Kinder, Pflegekinder, dann noch 2, glaube ich, haben sie eigene Kinder, 2 oder 3. Wir haben den Gottesdienst durchgeführt in der Küche von ihnen, weil die haben jetzt kein Gebäude, wo sie sich versammeln können, kein eigenes. Aus dem anderen mussten sie raus, wegen Covid auch und so weiter. Und die versammeln sich im Moment bei sich in der Küche. Wie groß ist die? Die ist vielleicht 12 Quadratmeter, 15 Maximum. Also wir waren, ich glaube, 15 Personen in der Küche. Es war richtig heiß. Wir haben Lobpreis gemacht. Ich habe eine Gitarre mitgenommen. Lobpreis, und dann habe ich gepredigt. Die Kids waren dann nachher in ihrem Kindergottesdienst im anderen Zimmer. Also das geht dann schon manchmal etwas anders zu. Ja, also wir waren dann froh, dass wir mal ein bisschen wieder raus konnten an die frische Luft. Aber die waren so froh, dass wir gekommen sind. Die leben auch eigentlich direkt an der Frontlinie, also so 7 Kilometer weiter, da knallt es dann öfter. Und die Scharfschützen von der besetzten Seite, die sind, glaube ich, so 1 Kilometer irgendwo weg von denen. Also die sind Leute, die wirklich ihren Dienst für Jesus tun, vollen Einsatz bringen. Und das war auch wieder so ein Moment, wo ich gesagt habe, da bin ich froh, dass wir ihnen ja helfen können, sie unterstützen können. Und deswegen, wenn ihr euch daran erinnert, vielleicht noch, als erster war Pastor Juri, dann André mit seiner Frau Natascha, wie meine Frau. Noch viele andere, die auch dort in dem Gebiet leben. Also wir versuchen sie immer zu unterstützen. Sie brauchen viel Gebet, und auch gerade so eine Familie, die so viel erlebt hat, jetzt auch Negatives, sind wir wirklich froh und dankbar, dass sie Hoffnung haben, dass sie Vertrauen auf Gott weiter haben. Ja, und sie mussten auch natürlich auch warten, wie es weitergeht, wie sich das entwickelt. Und dem Herrn sei Dank, hat sich wieder positiv entwickelt, ja, dass sie weiter leben können und weiter auch ihren Dienst tun können. Jetzt Tini und halt, will ich zurückmachen, Tini und Jugendarbeit. Als Regionalbischof liegt mir diese Arbeit sehr am Herzen. Teenies und Jugendliche. Im Moment sehe ich hier auch nicht gerade so viel. Warum liegt mir das so am Herzen? Ich habe das auch geschrieben, wir möchten unsere Kinder und Jugendlichen nicht an die Welt verlieren, sondern sie für Jesus gewinnen. Und mit dem Ziel, dass durch sie dann andere Jugendliche und Teenies mit Jesus bekannt gemacht werden. Wir haben festgestellt, und ich glaube, das ist überall so mittlerweile auf der ganzen Welt, dass durch all die, wie wir immer gesagt haben, Versuchungen, die es gibt in unserer Zeit, ganz besonders auch für die Jungen, können wir die ganz schnell an die Welt verlieren. Dass sie plötzlich mit 15, 16 sagen, ich habe keine Lust mehr, wir hätten früher gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich will einfach nicht mehr in die Gemeinde mitgehen, die Sache mit Jesus und Gott ist mir zu viel, das macht mir keinen Sinn. Und dann sind sie plötzlich mit 17 weg und du weißt gar nicht, was du mit ihnen machen sollst. Und ich habe gesagt, das können wir nicht zulassen. Wir müssen und wir dürfen was tun. Und ich habe das dann angeleiert. Ich meine, ich bin ja jetzt mittlerweile 54, werde dieses Jahr 55, also nicht mehr ganz so jugendlich, fühle mich aber noch innerlich auf jeden Fall noch recht jung. Und dann haben wir gesagt, wir müssen was machen, damit wir sie nicht verlieren, sondern für Jesus gewinnen, damit sie auch ihr Leben für Jesus leben wollen. Anderen Jugendlichen und Teenies das weitergeben, die überhaupt keinen Sinn im Leben haben, nur am Handy sitzen und auf dem Handy rumdrücken. Der Daumen ist ja mittlerweile das am besten ausgeprägte Finger an der Hand. Ja, früher war das nicht so. Mittlerweile sind diese Muskeln am Daumen viel besser als alle anderen, weil er immer drauf gedrückt wird beim Spielen und so weiter. Und die sitzen ja nur noch an den Handys und an ihren Tablets und so weiter und sind in ihrer eigenen Welt. Wir haben gesagt, wir machen was. Es gab einige Pastoren, die haben da mitgemacht und dann haben wir das gemacht. Ein Teenie-Abend, das war 14. März dieses Jahr. Wir haben damit gerechnet, dass so 50, 60, vielleicht 70 Teenies und Jugendliche zusammenkommen aus unseren Gemeinden in der Stadt. Wir haben ja 4, 5 Gemeinden von der Gemeinde Gottes bei uns in der Stadt. Haben halt gedacht, so 50, 60, 70. Haben ein bisschen Tee, Plätzchen und so weiter gekauft. Und wir waren mit der Natascha gerade unterwegs, haben eine Gemeinde besucht und kommen dann um 5:30 sind wir, glaube ich, angekommen. Habe ich gedacht, jetzt gucken wir mal. Und da kamen wir rein, da waren schon über 100 Teenies und Jugendliche drin. Und es kam immer mehr. Schlussendlich waren es, sieht man halt nicht so gut, es waren 130, 140 Teenies und Jugendliche, die da zusammenkamen. Das war voll. Das könnten wir hier zwar nicht machen im Moment, aber wir dürfen das machen und da freuen wir uns auch. Da waren auch viele, du hast das gesehen, da waren welche dabei, die vielleicht mit Jesus eigentlich noch gar nichts zu tun hatten. Also da haben andere Teenies ihre vielleicht Schulkollegen mitgebracht oder Freunde, die sie haben, nicht aus der Gemeinde. Und es war voll, da gab es Lobpreis, da gab es eine recht gute evangelistische Predigt, viel Gebet, auch für die Teenies, für die Jugendlichen. Und nachher haben wir dann nach den 2 Stunden Gottesdienst, haben wir dann noch so Tee, Plätzchen und so weiter angeboten. Und ich habe das ja gleich gemerkt, als wir ankamen, also wir haben mit 50, 60, 70 gerechnet, die haben auch so viel gekauft. Da habe ich gesagt, Mensch, 120, 130, 140, das langt nie. Ich hatte gerade noch was in meiner Hosentasche. Das habe ich rausgeholt und habe gesagt, jetzt fahrt ihr schnell noch ins Geschäft und holt noch, damit die alle noch was kriegen, damit sie alle versorgt sind. Es war ein guter Abend, ein gesegneter Abend. Und dann haben wir weitergemacht, habe ich gesagt, wir brauchen noch mehr. War Lobpreis. Und dann habe ich gesagt, wir mit anderen Pastoren wieder, komm, wir machen eine Jugendkonferenz. Die fand, glaube ich, es war Ende April oder Anfang Mai war das jetzt, in der großen Gemeinde bei uns in Slawiansk. Die hat eben schlussendlich 1000 Sitzplätze mit 600 Mitgliedern. Und wir haben die organisiert, einen Tag lang Konferenz gemacht. Und wieder mit vollem Programm, Lobpreis, wir haben es war ein guter Gottesdienst, auch mit Zeugnissen, mit Predigt, mit viel Gebet. Und das Gebet war ganz besonders, aber ich hatte ein Manko an dem Tag. Ich hatte gerade schon 2 Wochen Rückenprobleme und konnte nicht hin zu der Konferenz, obwohl ich eigentlich unbedingt hin wollte. Ich sage auch nachher noch, warum. Es gab so ein ganz besonderes Element oder Moment von der Konferenz, warum ich eigentlich hin wollte. Also wie gesagt, Lobpreis. Der eine Pastor, der das Gebet geleitet hat, ihm kam so ein Gedanke. Er hat gesagt, die Teenies und Jugendlichen, die mit ihren Pastoren gekommen sind, und ich fand es toll, dass viele Pastoren ihre Jugendlichen gebracht haben selber, vielleicht mit Kleinbussen und so weiter, wer es konnte. Die haben gesagt, die Jugendlichen sollen erstmal für ihren Pastor beten. Der Pastor kommt nach vorne, dann gehen die Jugendlichen zu ihm hin und beten erst für ihn. Und dann kann er für sie beten. war eigentlich etwas unerwartet, aber ich glaube, das hat eine sehr positive Reaktion hervorgerufen, weil wir denken ja oft, du bist Pastor, ich bin dann noch Bischof und wir müssen dann für alle immer beten und predigen und leiten und denen immer alles sagen. Aber ich glaube, manchmal müssen wir das zulassen, dass auch andere, die ja auch eine Beziehung zu Jesus Christus haben, auf ihre Art und Weise, dass sie auch mal für dich beten können oder für andere beten können, damit sie das lernen, was eigentlich echtes Christsein auch ist. Ja? Dass man da füreinander da ist, füreinander betet, einander unterstützt und nicht nur immer jemand da ist, der dich ständig berichtet muss und immer für dich beten muss und immer da sein muss für dich, damit es dir gut geht im Leben, aber du denkst nie an andere. Das ist kein Christsein. Christsein ist ein Füreinander-Dasein, einander tragen, füreinander beten, unterstützen und natürlich die Beziehung mit Jesus Christus und durch Gottes Heiligen Geist diese Beziehung fördern und unterstützen. Das ist für mich echtes Christsein. Deswegen, wir haben das gemacht. Wir haben dann diese Konferenz gemacht, am Samstag war das, das ist der Alexander, der bei uns in der Region die Jugend leitet. Ihr seht ja in der großen Gemeinde, ist recht modern, wer ihn vielleicht kennt, das ist unser nationaler Vorsteher, in Deutschland wird man sagen, das ist der Präses, bei uns heißt es nationaler Vorsteher. Der Alexei, der war auch dabei und der hat auch, das war am Ende der Konferenz, nachmittags hat er so ein Wort für die Generationen weitergegeben. Also der Generationenkonflikt war schon immer da, ist auch immer da, aber er hat wieder ein gutes Wort gesagt über das, wie die Generationen zusammenkommen können und sich unterstützen können. Ich glaube, jetzt kommt einfach das Bild am Schluss. Das seht ihr wahrscheinlich auch nicht so ganz, aber ich versuche es jetzt kurz mal. Hier vorne stehen die Pastoren und die haben alle ein T-Shirt an. Also mit einem Emblem, das habe ich mir so ausgedacht, steht drauf Pastor der Gemeinde Gottes oder Region Slavians, Gemeinde Gottes Ukraine, ein Kreuz mittendrin und hinten steht drauf, ich liebe die Jugend, dieses Herz. Und wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben das Mittagessen, das war ein komplettes Mittagessen für die Jugend, die haben dann das Essen ausgeteilt, haben danach die Tische abgeräumt und Geschirr gespült. Das haben die Pastoren dieses Mal gemacht. Das war meine Idee und eigentlich wollte ich auch dort sein, weil ich wollte dabei sein. Ich konnte es halt wirklich nicht wegen meinem Rücken. Das sind so Momente, wo ich festgestellt habe, das gehört wieder zu diesem Dienen einander und so weiter. Bei uns ist die Jugend auch gewöhnt, dass sie, wenn solche Pastoren feiern stattfinden bei uns in der Region, dass sie dann gerufen werden, dann dürfen die das alles machen, alles vorbereiten, die Tische aufstellen, die Tische decken, dann wieder abräumen, das Essen bringen. Und ich habe gesagt, wir wollen so ein Zeichen setzen für die Jugend, für die Teenies, dass es auch mal andersrum sein kann, dass wir als Pastoren wirklich bereit sind, nicht nur zu predigen, sondern ihnen ganz einfach den Tisch zu decken, das Essen zu bringen und dann abzuräumen. Und es hat bei vielen eine sehr, sehr positive Reaktion hervorgerufen. Und ich glaube, da müssen wir als Erwachsene, als Christen, die vielleicht auch im Dienst sind oder schon älter sind, uns wirklich auch mal überlegen, was können wir für die jüngeren Leute, Menschen machen, damit sie sehen, dass Christsein wirklich nicht nur das Predigen von der Kanzel ist, wenn du in der Gemeinde bist, sondern dass wirklich wieder um dieses Miteinander, ja, und füreinander Dasein, dass es darum geht. Wie gesagt, wir haben auch mit dem Pastor André, von dem ich berichtet habe, der hat gesagt, sie hatten auch welche aus Jugendliche aus einer Baptistengemeinde mitgenommen zu der Konferenz. Das hat er gesagt, die haben gesagt, wir haben sowas noch nie im Leben gesehen, dass es sowas überhaupt gibt, dass Pastoren plötzlich kommen. Und dann hat er gefragt, ob er noch was braucht, Zuschlag nochmal. Dann hat er gefragt, was, du bringst mir nochmal Essen? Er hat gesagt, das gibt es ja gar nicht. Deswegen, wir suchen Wege, wie wir diesen Teenies und Jugendlichen wirklich dienen können, damit sie auf dem Weg mit Jesus weitergehen und Jesus besser kennenlernen, weil das ist ganz, ganz wichtig. Das sind so Momente, wo es wichtig, richtig Spaß macht eigentlich, auch Freude macht. Deswegen gehen wir mal weiter. Ich habe ja gesagt, 27. Juni war so ein besonderer Gottesdienst in einer Stadt, Bachmut heißt die, auch so an der Frontlinie, nicht weit entfernt. Mit Hilfe von verschiedenen Sponsoren, besonders von der Church of God World Missions. Ich habe halt den Tom Rossen, wir sind gut befreundet mit ihm, er ist unser Superintendent für Osteuropa, auch für die Ukraine. Und da habe ich auch angeschrieben und dann zusammen mit ihnen konnten wir die ganze Summe für das Gebäude sammeln. Und dann an diesem Tag, am 27. Juni, haben wir die Einweihung gemacht und auch Ordination wieder eines Pastors. So ein paar Bilder von außen sieht man jetzt vielleicht nicht ganz so viel auch, aber es ist ein ganz interessantes Gebäude, sieht schon fast wie eine Kirche aus, so ähnlich. Das haben sie für einen recht guten Preis, 25.000 Dollar hat das Ganze gekostet. Hier kriegst du gar nichts dafür. Wie gesagt, und das war jetzt der Gottesdienst am 27. Juni. Insgesamt gehen, glaube ich, 200 Leute in den Saal rein. Jetzt an der Feierlichkeit waren es schon so um die 130, 140. Hier vorne sitzt wieder meine Frau, die Frau von dem Alexi und er selber. Und wie gesagt, da haben wir einiges gemacht. Die Einweihung, da haben wir für Pastor Vyacheslav und Michael, heißt es eigentlich, ja, er wurde eingesetzt auch als Pastor. Das war das Gebet, als das Gebäude eingeweiht wurde, da habe ich ihn als Pastor eingesetzt, mit seiner Frau zusammen. Und das war ganz interessant, Alexei hat dann, unser Vorsteher hat das so gemacht, er hat so ein Glas, wo man normalerweise Milch reinmacht, und da hat er das Öl reingemacht und dann hat er das Öl vorne vor der Bühne so einfach ausgeleert und ist dort entlang gelaufen. In der Zeit haben wir gebetet. Das war die Einweihung des Gebäudes. Ganz interessant, diese Gemeinde ist sehr aktiv. Der Jürgen, euer Pastor, war ja damals auch mit uns an der Frontlinie. Und Vyacheslav ist ja sehr aktiv in dieser Arbeit in verschiedenen Gemeinden an der Frontlinie. Und das sind auch wieder diese Menschen, wo wir sagen, die brauchen wir auch, damit sie das Evangelium dorthin bringen. Jetzt gucken wir mal, jetzt müsste noch, es kommt bestimmt jetzt. Gut, da haben wir so einen Ausflug gemacht, das mache ich jetzt schnell. Ich wollte noch was von der Gemeinde berichten, aber das war auch ganz gut. Wir müssen auch mal raus ab und zu, da haben wir dann alles vorbereitet, so einen tollen Platz gefunden am See, wo wir dann mit den Pastoren hin sind, damit sie sich auch mal wirklich wieder ausruhen können, auch nach all dem Stress, mal einen ganzen Tag abschalten. Der Einzige oder die Einzigen, die natürlich Stress haben an dem Tag, das sind meine Frau und ich, weil wir alles vorbereitet haben und dann alles gemacht haben. Aber allen anderen ging es dann richtig gut. Das war so ein eigentlich ein gutes Erlebnis auch. Ganz kurz noch zu unserer Gemeinde, über die Lokalgemeinde. Ich weiß, die Zeit rennt, aber packen wir noch ein paar Bilder rein. Ich bin überzeugt, dass es für uns alle, für die Gemeinde Jesu auf der ganzen Welt durch diese ganze Situation mit Covid-19, ja, Pandemie und so weiter, ist es viel herausfordernder geworden. Das ist ganz klar. Aber mir kam dann der Gedanke, das habe ich auch mal so aufgeschrieben, es ist ja die Gemeinde Jesu Christi und er selbst kümmert sich um sie und deswegen wird sie auch weiter existieren. Das müssen wir uns auch immer wieder sagen. Es geht nicht darum, dass wir die Herren in der Gemeinde sind, sondern er ist der Herr über seine Gemeinde. Und deswegen können wir ihm vertrauen, dass er weiß, was er macht, damit seine Gemeinde immer da ist, immer existiert, in dieser Welt auch was bewirken kann, damit Menschen noch gerettet werden, zum Glauben kommen. Und das versuchen wir als Gemeinde auch umzusetzen. Ganz kurz. Ich habe gesagt, der heißt Viktor. Er ist 1,10 Meter groß ungefähr. Also Lilliputaner oder wie man sagt, der hat die Bibelschule gemacht bei uns, die regionale Bibelschule. Er war eine Zeit lang bei uns im Reha-Zentrum, aber er war nicht abhängig. Er war auch so ein interner Flüchtling aus Donetsk und kam dann zu uns, ist Gemeindemitglied, hat die Bibelschule gemacht. Dann haben wir haben ja ein Reha-Zentrum bei uns in der Gemeinde, von der Gemeinde aus. Wobei ich sagen muss, die Arbeit ist wirklich, wirklich sehr müßig und schwierig, weil diese Menschen oft eine Zeit lang dabei sind und dann verschwinden sie plötzlich wieder. Ja. Beide, der André und Wladimir, die wurden als Gemeindemitglieder aufgenommen, aber er ist schon wieder weg, verschwunden, hat gemeint, er müsste halt wieder gehen und dann hat sich dann irgendwann volllaufen lassen, kam dann wieder ganz blau zurück irgendwann. Das sind halt so die Momente, wo man sagt, auf der einen Seite wird man manchmal sagen, jetzt langt, es ist genug, aber auch um des einen Willen, der gerettet wird, lohnt sich die Arbeit zu machen, aber es ist wirklich gar nicht so einfach. Was haben wir noch? Es war die Taufe, das war, glaube ich, auch im Mai bei uns. Zwei Mädels haben sich taufen lassen, die eine ist 15, die andere 18 und dann ist der eine Vitalik, auch einer aus dem Reha-Zentrum, aber hat sich taufen lassen und nach drei Wochen war er nachher auch wieder verschwunden. Aber wir versuchen halt das zu machen, was wir machen können. Alles andere kann nur Gott im Leben eines Menschen bewirken. Wir können ins Herz nicht reinsehen, deswegen machen wir das, was wir tun können. Da haben wir, das war an Ostern, nachher am nächsten Tag haben wir ein bisschen Oster gefeiert. Reha-Zentrum, die haben zweijährige Bestehen gefeiert, das war glaube ich auch im Mai, Also es war gerade Mai, war bei uns recht viel los. Die haben so ein großes Stück, Landstück, das auch bearbeitet wurde. Und da haben wir auch so einen Flug damals kaufen können, als die Gruppe hier aus Deutschland bei uns war. Die haben Finanzen mitgebracht, dann konnten wir das, und die bearbeiten jetzt das Land, haben alles mögliche schon, Tomaten, Kartoffeln, also alles mögliche Gemüse angepflanzt und werden eine gute Ernte haben. Da haben sie ein bisschen Volleyball gespielt noch. Ganz kurz noch, das ist unser, wir haben ja einen Saal, da gehen vielleicht so 80 Leute rein. Das ist der Saal, der hinten an, ich glaube, der Jürgen, du hast damals auch gesehen schon, der ist aber immer noch nicht fertig, weil die Finanzen fehlen halt. Der ist für 300 Leute. Das war ein Projekt noch vor mir, bevor wir dorthin kamen in die Gemeinde. Da sind wir jetzt aber wieder dabei, was zu machen, weil wir wollen schon, dass der irgendwann fertig wird und das soll dann, da haben wir gerade geschafft. Ich dürfte es normalerweise auch nicht wegen meinem Rücken, ich ziehe dann halt diesen elastischen breiten Gürtel an, damit ich das irgendwie überstehe und nicht wieder so schief durch die Gegend laufe. Haben wir halt geschafft und so soll der mal aussehen, so ungefähr. Das hat ein Architekt bei uns gemacht, so das Projekt entworfen. Deswegen, wir hoffen und beten und warten und vertrauen, dass unser Gott all die Quellen auch öffnet, die wir brauchen. Weil als für uns als Gemeinde, wir sind so 35 Leute in der Gemeinde, in der Kleinen ist es eigentlich nicht zu stemmen. Deswegen hoffen wir, dass der Herr das stemmen kann. Er kann das, er macht es halt zu seiner Zeit. Es dauert manchmal etwas und so wird es dann von vorne ungefähr aussehen. Also das ist jetzt das, was ich, glaube ich, euch mal weitergeben wollte. Das sind wir, Ebi und Natascha Dutschus, eure Missionare in der Ostukraine. Danke für eure Gebete und Unterstützung. Sind wir wirklich sehr, sehr dankbar für alles, was kommt. Und das sieht dann so aus. Jetzt habe ich noch 3 Minuten 24. Jetzt gucke ich mal. Ich mache es jetzt einfach so. Ich habe ein Thema, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich da jetzt noch drüber gepredigt. Aber ich mache das jetzt einfach mal so. Ein paar Gedanken einfach nur in diesen 3 Minuten und dann noch ein kurzes Gebet. Ich habe die Predigt, die ich eigentlich predigen wollte, habe ich genannt, Kämpfe wie ein Krieger des Lichts. In der Situation, in der wir alle leben jetzt, geht es darum, wir kämpfen immer einen Kampf. Ob du persönlich Kämpfe zu kämpfen hast, ob du mit anderen manchmal Kämpfe austragen musst, auch in Konflikten und so weiter, innerliche Kämpfe, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Familienprobleme, Pandemie, was auch immer, ganz egal, bei uns noch der Krieg und so weiter. Jeder von uns hat Kämpfe in seinem Leben. Aber das Wort Gottes sagt, oder ich habe das mal so ausgedrückt, der Sieg wartet am Ende des Kampfes. Er kommt nie in der Mitte oder am Anfang, es funktioniert nicht. So hat es unser Gott gemacht. Du musst bis zum Ende ausharren. Und in dieser Zeit, in der wir leben, will ich einfach sagen, in diesem Kampf, in dem wir stecken, stehen, es gibt Siege und Niederlagen, das ist so in unserem Leben. Aber schlussendlich bin ich überzeugt und glaube dran, wenn wir das richtige Ziel haben, wenn wir die richtige Ausrichtung haben in unserem Leben, schlussendlich endet es mit einem kompletten Sieg. Weil Jesus der Sieger ist, darum geht es immer. Die Bibelstelle, ich glaube, ich lese die einfach vor. Wir lassen die einfach kurz auf uns wirken und dann komme ich auch zum Ende. Was Paulus dem Timotheus schreibt, ich habe das aus der neuen evangelistischen Übersetzung, glaube ich, 2. Timotheus 2, 1 bis 5, lese ich einfach vor und dann war es das eigentlich auch. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dieses Ziel zu haben, den Kampf zu kämpfen, durchzuhalten bis zum Ende und am Schluss kommt das gute Ende, nicht das schlimme Ende, sondern das gute Ende. Was sagte Paulus oder schreibt er dem Timotheus? Und du, mein Kind, sei stark in der Gnade, die uns in Jesus Christus gegeben ist. Und die Wahrheit, die du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, sollst du treuen und zuverlässigen Menschen anvertrauen, die fähig sein werden, wieder andere zu lehren. Und sei als ein guter Soldat von Jesus Christus bereit, die dazugehörigen Leiden auf dich zu nehmen. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäfte verwickeln, denn er will dem gefallen, der ihn angeworben hat. Auch wenn jemand an einem sportlichen Wettkampf teilnimmt, kann er nur dann den Siegeskranz gewinnen, wenn er sich an die Regeln gehalten hat. Kurz vier Punkte. Unsere Kraft kommt nicht von uns, sondern die kommt durch Jesus. Das ist erstens, er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der in uns wohnt, und es ist die ewige Kraftquelle eigentlich in uns, an der wir immer bleiben sollen. Das zweite, der Krieger, der für das Licht, für das Gute, für Gott kämpft und Gutes tut, er muss sich auch auf harte Zeiten vorbereiten. Wir gehen alle von Zeit zu Zeit durch solche harte Zeiten, ob du jetzt am Bildschirm bist oder hier, wir müssen das alles durchmachen. Der Soldat im Kampf muss sich ganz auf die Hauptsache konzentrieren. Das ist das Wichtige in unserem Leben, wieder auf das Hauptsächliche konzentrieren, uns nicht ablenken lassen von Nebensächlichkeiten. Die Hauptsache ist ein Leben mit Gott, Menschen für Jesus Christus zu gewinnen, Gutes zu tun, ein gutes Vorbild für andere zu sein, damit andere Menschen in das Leben mit Jesus reinkommen. Und das Letzte, wir haben einen Commander, einen Befehlshaber, das ist Jesus Christus, er gibt uns Befehle und wir führen die aus, weil wir ihm vertrauen und gehorsam sind. Und wenn wir das machen und Gottes Wort studieren, wenn wir Gottes Geist um Führung bitten und in unserem Leben und die richtige Haltung haben, Demut, Ausdauer, Freundlichkeit, einander vergeben, einander Gutes tun und den anderen höher achten als sich selbst, dann werden wir Sieg in unserem Leben erleben. Und wenn du vielleicht heute eine Niederlage erlebt hast vor kurzem, die Niederlage wird sich in einen Sieg umwandeln, wenn du mit Gott gehst, an seinem Wort festhältst, dich von Gottes Geist leiten lässt und die richtige Haltung einnimmst. Und genau das ist das, was ich am Schluss euch einfach mitgeben wollte. Das war die kürzeste Predigt, die ich in meinem Leben gehalten habe. Aber jetzt gehen wir einfach noch kurz zum Gebet. Lasst uns mal zusammen aufstehen. Ihr habt jetzt schon so lange wieder gesessen. Bisschen Bewegung ist ja gut. Jetzt beten wir einfach darum, dass unser Gott und auch die am Livestream noch dabei seid, dass unser Herr uns diese Haltung gibt, dieses Vertrauen gibt, Gottes Wort auch wieder zu studieren, zu lesen, es uns auf uns wirken zu lassen, Gottes Geist um Führung zu bitten und dann in dieser richtigen Haltung zu gehen. Kämpfe wie ein guter Krieger, gib niemals auf, lass dich von Gottes Geist stark machen, damit deine Seele und die Seelen anderer Menschen, die dich umgeben, gerettet sind. Erneuere deine Gedanken durch Gottes Wort und Gottes Geist und dann erlebst du, wie da, wo gestern noch Niederlage war, plötzlich wieder Sieg da ist. Herr Jesus, wir danken dir an diesem Morgen, dass wir hier sein dürfen, dass du der Sieger bist über Tod, Teufel, Hölle, über alles Schlechte und das, was Menschen zerstört. Und ich bitte dich einfach für jeden von uns, die heute hier sind, für diejenigen, die uns am Livestream schauen, dass wir die richtige Haltung einnehmen, dass wir dir vertrauen, dein Wort wieder ganz neu lesen, studieren, dass wir dir, Heiliger Geist, die Führung und Leitung wieder komplett übergeben in unserem Leben und dass wir dann erleben dürfen, dass du als unser Commander, dass du uns führst, dass du uns in diesem Kampf bewahrst, durchträgst durch alle Lebenssituationen und dass wir am Schluss sagen dürfen, du hast uns den Sieg geschenkt, du hast uns Leben gegeben, du hast uns durchgetragen, du hast uns bewahrt und du hast uns zu einem Zeugnis gesetzt in dieser Welt, damit andere Menschen dich kennenlernen, andere Menschen gerettet werden, dein Reich gebaut wird, deine Gemeinde gebaut wird und dass wir am Schluss sagen können, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe meinen Lauf vollendet und jetzt ist das Ende da und ich werde meinen Herrn und Heiland von Angesicht zu Angesicht sehen. Dafür danken wir dir, wir preisen dich, wir loben dich und wir beten dich an, unseren Herrn und Heiland, in Jesu wunderbaren Namen. Amen. Amen. Der Herr segne euch.